Heute Morgen ist das Leben ist nicht mehr hoffnungslos. Ich habe gute Hoffnung. Gute Hoffnung. Wir haben ja, wenn du die Landkarte anschaust, wir haben unten Südafrika, da nennt man Kap der guten Hoffnung. Als Vasco da Gama diesen Kap umsegelte, zuerst hieß er Kap der großen Stürme, wovon unsere Geschwister gesungen haben, von den Stürmen. Kap der großen Stürme. Aber als Vasco da Gama diese Kurve genommen hat, diese Spitze umfahren hat mit seinem Schiff, dann hat er es umgetauft und gesagt, Kap der guten Hoffnung. Der Herr ist der Überwinder, der hat die Stürme überwunden und jetzt heißt es nicht mehr Kap der großen Stürme, sondern Kap der guten Hoffnung. Halleluja. Und wir sind nicht mehr hoffnungslos, wir verzagen nicht mehr, wir verzweifeln nicht mehr, wir geben nicht mehr auf, wir machen weiter. Wir machen mit Gott weiter, auch wenn es manchmal die Kurve ganz tief runtergeht. DAX erholt sich wieder. Wir erholen uns, dank dem Herrn Jesus Christus. Wir haben einen lebendigen Heiland. Und mehr brauchen wir nicht. Wenn wir den haben, wenn ich dich nur habe, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. So, bevor ich weiter fortfahre, wir haben einen Tag Pause. Und dann ab Dienstag, Mittwoch und Donnerstag haben wir Merlin Neubauer aus USA hier. Sie wird hier uns von der Kraft Gottes berichten, was die Kraft Gottes vermag, dass die Kraft Gottes Vergebung schafft, die Kraft Gottes Bitterkeit wegnimmt. Sie war total verbittert auf die Menschen, verbittert ja, auf alle möglichen Umstände. Das soll sie persönlich euch erzählen, auf was sie alles verbittert war. Und vielleicht bist du auch so verbittert und versauert. Und dann hat sie Krebs gehabt. Und aufgegeben war sie und konnte niemand helfen, bis sie begriffen hat, Vergebung ist der Schlüssel. Vergebung ist der Schlüssel zur inneren Heilung. Und ja, sie wird über Vergebung sprechen, über die Freiheit im Geist und von der Freude im Herrn. Sie dient schon 17 Jahre dem Herrn Jesus gesund, ohne Bitterkeit. Natürlich gibt es auch im Leben Höhen und Tiefen und in jedem menschlichen Leben gibt es Höhen und Tiefen, aber sie wird erzählen, was die Kraft Gottes vermag. Sie spricht in so vielen Konferenzen, sie kommt von Basel extra hierher für uns, um uns hier zu dienen, uns zu motivieren, uns vielleicht auch die Bitterkeit bei einem und dem anderen wegzunehmen. So, dann die nächsten Gottesdienste, das kannst du alle hier lesen, Samstag und Freitag, und leider habe ich den Samstag und Freitag nicht draufgeschrieben. Aber es wird gepredigt trotzdem. Das Thema habe ich auch irgendwo. Also wenn wir nicht, wir werden Zeugnisversammlung machen. Dann seid ihr dran. Und dann am Sonntag, es gibt viele Sklaven ohne Ketten. Also nächsten Sonntag, so Gott will und wir leben. So, das Leben ist nicht mehr hoffnungslos. Nimm das einfach fest. Dann Freiversammlung wieder. Könnt ihr mir sagen, wo die Freiversammlung stattfindet? Die Open-Air-Mission. Wo findet die statt? In Tegel, in der Fußgängerzone. Also wer mitgehen will, in Tegel, dort wird in Tegel missioniert. Gott möge euch Gnade schenken und bete dafür und arbeite mit. Ich glaube, die Information hängt hinten aus. So, wir haben einen Heiland, den darf man nicht für sich behalten. Den muss man weitergeben. Weitersagen, dass Jesus lebt. Berg und Tal soll erfahren, dass es Hoffnung gibt für hoffnungslose Menschen, für verzweifelte Menschen. Wir haben auch gesehen, jeder kann sein persönliches Ostern erleben. Plötzlich steht jemand, der gar nicht beten kann. Und ich sage euch, Leute, die nicht beten können, die beten im richtigen Moment. Und dann bist du erstaunt, da denkst du, ein Engel wäre da. Und die Leute, die beten können, die wissen nicht mal, wie man betet. Und verzagen und werden mutlos. Weißt du, das ist auch so. Ich kann das aus Erfahrung sagen. Da, wo du erwartest, der könnte jetzt beten für dich. Der bringt es nicht fertig. Aber die eine, die nur bisher abgelesen hat bisher und nichts fertiggebracht hat, von Herzen aus der Freiheit, wenn die Not da ist, die können beten. Glaub mir das. Und wenn Not ist, können alle Menschen beten. Da brauchst du keine Gebetsschule und kein Gebetsseminar. Lass das Flugzeug in 10.000 Meter Höhe in Turbulenzen kommen. Da beten alle. Und die finden alle zu jemandem, den sie beten können. So, aber wir haben einen lebendigen Heiland. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Und ich möchte diese Wahrheit der Auferstehung verkündigen heute Morgen. Denn in mir ist es so groß. Ich möchte, dass du so begeistert bist von Jesus. Dass du so erfüllt bist von Jesus, dass du es gar nicht anders kannst. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wenn du das weißt, dann gehst du durch dick und dünn. Da hält dich kein Teufel, da hält dich kein Tod auf, da hält dich kein Mangel auf, da hält dich gar nichts auf. Wenn du weißt, mein Erlöser lebt. Mein Heiland kommt sogar durch verschlossene Türen durch. Und Geschwister, es ist nicht ausreichend, dass du nur an Herrn Jesus glaubst, der durch verschlossene Türen geht. Du musst auch lernen, durch verschlossene Türen durchzugehen. Wenn du richtig an Jesus glaubst, wirst du auch durch die Wand gehen. Glaub mir das. Du wirst durch die Wand gehen, du wirst Probleme lösen, die unlösbar sind. Wenn du Jesus richtig begriffen hast. Und mir geht es, dass wir Jesus richtig begriffen. Was für ein Schock war damals bei den hohen Priestern und den Juden und den Pharisäern und all denen, die Jesus zu Tode verurteilt haben. Da verbreitet sich doch eine Nachricht, das Grab ist leer. Grabräuber waren da. Der Stein, dieser tonnenschwere Stein ist weggewälzt. Und dann erzählen Leute noch, ein Engel wäre da drauf gesessen noch. Da ist also nichts mehr von dem toten Jesus. Dann versuchen die Juden, die Priester zu bestechen. Sagt es, als wir schliefen, dann kamen seine Jünger und die haben ihn gestohlen. Auferstehung ist keine Lüge. Auferstehung ist keine Bestechung. Auferstehung ist eine göttliche Realität. Der Herr hat ihn lebendig gemacht. Und derselbe Geist, der Jesus lebendig gemacht hat, wird dich und mich lebendig machen. Halleluja. So, die Auferstehung ist etwas Unerwartetes. Die Jünger haben die Auferstehung nicht erwartet. Die hohen Priester schon. Die haben Geld gezahlt und sind zum Pilatus gerannt. Bitte, pass auf, schick Soldaten hin, die sollen das Grab bewachen. Also ich weiß es nicht, wenn ich ein Soldat gewesen wäre damals, ich wäre mir blöd vorgekommen, so eine Leiche zu bewachen. Ich wäre mir blöd vorgekommen, aber auf Befehl muss man das tun. Also, weißt du, mit Verstehen kannst du die Auferstehung nicht begreifen. Was ist die Auferstehung? Auferstehung ist ein Geheimnis. Genauso wie die Jungfrauengeburt ein Geheimnis ist, genauso ein Geheimnis ist auch die Auferstehung. Jesu Kommen in die Welt ist ein Geheimnis und Jesu Gehen aus der Welt ist ein Geheimnis. Keiner war dabei, keiner hat es gesehen. Es war ein Geheimnis. Erklären kannst du die Auferstehung nicht, ich auch nicht. Aber ich werde es versuchen, mit der Hilfe des Heiligen Geistes versuchen, das auch, was ich in der Bibel herausfinde. Auferstehung muss man erleben, muss man erfahren. Auferstehung ist eine Realität aus einer anderen Welt. Und hier braucht man Offenbarung des Auferstandenen selbst. Plötzlich muss der Jesus kommen zum Thomas und sagen, Thomas, ich bin's. Ich bin nicht irgendwie ein Phantom. Ich bin nicht ein Gespenst. Ich bin Jesus. Ich lebe und du, ihr sollt auch leben. Ohne Offenbarung glaubt man ein Märchen, der wäre gestohlen oder der war scheintot oder was weiß ich, was man für Lügen da verbreitet man über Jesus. Weißt du, man muss schon seinen Kopf einschalten, wenn du die Auferstehung begreifen willst. Nicht nur das gute Herz und den guten Willen, du musst auch deinen Kopf etwas einschalten. Deshalb ermutige dich, gebrauche deinen Kopf, dass du nicht allen Lügen glaubst, die jetzt im Spiegel sind oder sonst woanders in den Medien. Weißt du, die Bunte und all diese Illustrierten, die schreiben immer so Ostergeschichten, aber die sind alle verlogen, erdacht von Philosophen und Theologen und so weiter. Jesus ist auferstanden und das kannst du nicht beschreiben, das musst du erleben. Die Auferstehung Jesu muss man erleben. Weißt du, dass Jesus lebt, das kann jeder sagen, aber wenn Jesus in dir auferstanden ist, da stehst du dafür gerade. Und da gibst du sogar dein Leben hin, wenn du ihn richtig erlebt hast. Weißt du, als Jesus auferstand, da konnten die Menschen ihm nichts mehr anhaben. Da können sie pinseln, so viel sie wollen. Da können sie diskutieren, da können sie debattieren, da können sie alles Mögliche unternehmen. Markus 16, Vers 1 bis 8, das Grab ist leer, es ist aufgebrochen, die Soldaten sind weggelaufen, die haben sogar die Leichentücher liegen gelassen, die haben nicht einmal mehr nachgeguckt, was ist da passiert, die sind nur davongerannt. Und dann haben sie sich für das Lügen noch bezahlen lassen. Und heute verdienen auch manche an Lügen und Märchen ganz gut. Die Auferstehung ist das Zeugnis der göttlichen Offenbarung überhaupt, so das Spiegelbild. Weißt du, die Propheten haben das geweissagt, was sich da ereignet hat in Jerusalem am Ostermorgen. Weißt du, das sind Bestätigungen, die lang vorausgesagt worden sind, Jahrtausende, Jahrhunderte vorausgesagt worden, da ist das Zeugnis der Apostel nachher bestätigt worden, dass die Gottessohnschaft Jesu bestätigt worden. Und da drin ist auch unsere, deine und meine Auferstehung bestätigt. Wäre Jesus nicht auferstanden, wie er auferstanden ist, wäre dein Glaube für die Katz. Können es einpacken und jetzt nach Hause gehen. Warum sitzt du denn hier? Wer alle religiösen Kulte und Zeremonien und alles drumherum, wäre alles nur Zeitverschwendung, Geldverschwendung. Wäre Jesus nicht auferstanden, 1. Korinther 15, Vers 6. Weißt du, das macht uns stark. Oder 1. Korinther 15 überhaupt mal. Das ist erstaunlich. 56 Jahre nach Christus wurde der Korintherbrief geschrieben. Also die Zeugen lebten noch. Und Paulus sagt, wenn ihr nicht glaubt, der Herr ist erschienen, dem Petrus, dem Thomas, den Sieben, den Elf, dem Jakobus, dem Bruder des Herrn, der hat auch nicht an Jesus geglaubt. Muss vorstellen, der wächst mit Jesus auf, spielt mit Jesus, arbeitet mit Jesus zusammen und er glaubt nicht, dass sein Bruder der Messias ist. Der Erlöser ist der Heiland. Alles nur Humbug. Der ist verrückt. Das haben sie gedacht, denn sie wollten ja ihn zurückholen von Kapernaum. Die Auferstehung Jesu ist so gut bezeugt. Da, weißt du, wenn ich sage, es gab Julius Caesar, das kannst du sagen, ja, das weiß ich von der Schulbücher. Aber das sind keine Beweise, du hast keine Beweise, vielleicht irgendwo ein paar Denkmäler. Julius Caesar, das könnte aber auch Nero gewesen sein und irgendjemand anders. Wir haben keine Beweise groß für Julius Caesar. Julius Caesar ist nicht so gut bewiesen wie die Auferstehung Jesu Christi und ist nach den Historikern mindestens viermal so gut bezeugt, die Auferstehung Jesu. Zuerst einmal, wir haben den Erfahrungsbeweis, 1. Korinther 15, Vers 1 und 2. Wir sind errettet worden. Wir sind zum Glauben gekommen. Ich weiß, dass Jesus lebt. Er ist in mir hineingekommen. Und wir haben heute Morgen auch ein paar Zeugnisse gehört. Jesus stand bei mir am Bett. Und ich sage dir eines, wenn du mit Gott richtig wandelst, am Ende deines Lebens steht Jesus vor dir und holt dich ab. Dieser Auferstandene. Er sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Dann haben wir den Schriftbeweis, 1. Korinther 15, Vers 3. Jesus ist auferstanden gemäß der Schrift. Er wurde gemäß der Schrift gekreuzigt und er ist gemäß der Schrift auferstanden. Alles schriftlich belegt. Alles schriftlich belegt. Und dann haben wir den Zeugnisbeweis in 1. Korinther 15, Vers 5 bis 12. Er ist mehr als 500 Menschen auf einmal erschienen. 500 Menschen. Also die müssen alle verrückt gewesen sein. Alle Vater Morgana gesehen haben. Alle irgendwie hypnotisiert worden sein. Alle müssen Drogen genommen haben. Dass alle 500 auf einmal Jesus sehen. Und Paulus sagt, und das ist das Interessante, Paulus sagt, und viele von diesen Zeugen leben heute noch. Wenn ihr das nicht glaubt, geht nach Palästina, fahrt dorthin, opfert ein bisschen Geld und so weiter. Und ihr werdet die Leute fragen können in der Gemeinde. Die sind noch in der Gemeinde, auch wenn sie ein bisschen alt sind. Sind also lebendige Zeugen. Die haben das überlebt, die Erscheinung Jesu Christi. Mehr als 500. Die Auferstehung Jesu ist eine heilsgeschichtliche Notwendigkeit. Das ist die eine Sache. Wenn wir in Korinther 15 lesen, 1. Korinther 13 bis 19, ist Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich und euer Glaube eitel. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, die größten Dummköpfe, verloren. Wenn Christus nicht auferstanden wäre, brauchen wir nicht am Sarg stehen und da erzählen, wir werden unsere Lieben wiedersehen irgendwo. Es gibt kein Wiedersehen, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. So sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre und das Grab nicht leer gewesen wäre und ihn irgendjemand fortgetragen hätte, dann wären alle Prediger Ganoven. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre und die Leiche gestohlen worden wäre, das Grab geplündert worden wäre und die Grabräuber gekommen wären, da wäre doch alles Lüge und Schwindel und Gaunerei und Geldmacherei und Theater. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wer hat Jesus gestohlen? Wer hat Interesse gehabt, Jesus zu stehlen? Und dann Lügen in die Welt zu setzen, er wäre gestohlen? Die Römer? Die Juden? Die Jünger? Wer hätte Interesse gehabt, Jesus zu stehlen? Also wenn man schon so fragt, also sie haben ihn gestohlen, wer hätte dafür Interesse gehabt? Die Römer? Die haben keinen Grund dafür gehabt. Die waren froh, wenn die Juden schön brav und ruhig ihre Steuern zahlen. Und keinen Aufstand machen und nicht rebellieren. Ein gestohlener Leichnam von Jesu hätte das Ziel nicht gedient und nicht erreicht. Für die Juden? Das war ja das Problem. Sie haben gehört, ja, hätte gesagt, nach 3 Tagen würde er auferstehen. Hat ihnen das Zeichen von Jona gegeben. Kein anderes Zeichen kriegen sie als das Zeichen von Jona. Wer der 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird es auch Menschensohn sein. 3 Tage und 3 Nächte und dann wird er auferstehen. Wäre das Gerücht von einer Auferstehung für die Juden das Letzte, was sie gebraucht hätten? Oder dass die Leiche gestohlen wird? Und wir haben versteckt, der hohe Priester weiß, wo der liegt. Da bleiben nur noch die Jünger übrig. Natürlich, denen kann man alles unterstellen. Weißt du, Kindern Gottes kannst du alles unterstellen. Alles in die Schuhe schieben. Das machen die Leute mit Vorliebe. Schieben alles den Christen in die Schuhe. Weißt du, um etwas zu vertuschen vielleicht, oder die Welt da so in Erstaunen setzen, nur die Jünger werden jetzt eventuell noch in Frage. Und die haben gesagt, ja, als wir schliefen, kamen nachts die Jünger. Aber jetzt musst du verrückt sein, um das zu glauben. Das Grab war versiegelt. Und du darfst kein Siegel durchbrechen. Und das römische Siegel. Und da stehen Wachsoldaten da. Auch wenn die schlafen. Da muss ich zuerst mal vorpirschen und halt diesen Stein wegwälzen. Das war ein tonnenschwerer Stein. Und dann musst du die Leiche davonschleppen. Und wo willst du es hinschleppen? Wo kannst du in Jerusalem? Denn die Jünger waren... Nur Judas war ein Jünger Jesu aus Judäa und Jerusalem. Die anderen waren alle Galiläer. Die hatten keine Verwandte da, die hatten keine Freunde da, die hatten niemanden da. Wo sollen sie Jesus so schnell Asyl geben und verstecken? Obwohl Jesus die Auferstehung angekündigt hat, haben die Jünger nicht geglaubt, selber nicht geglaubt. Also die werden am allerwenigsten die in Frage kämen. Die Berichte der Frauen haben sie sogar entsetzt. Und einige Weiber kamen und haben so ein Geschwätz verbreitet. Die hätten ihn gesehen und hätten mit ihnen gesprochen und so weiter. Und Petrus sagt, ich glaub's nicht, und rennt dann zum Grab mit dem Johannes zusammen. Und er sieht, es ist genauso, das Grab ist leer, wie die Frauen erzählt haben. Die ersten Zeugen der Auferstehung haben später sogar viel dafür gelitten, als Märtyrer sogar, fast alle, weil sie von der Auferstehung Zeugnis gaben. Und wir sind Zeugen von dem. Wie sollte das gehen? Und wenn sie selbst diejenigen wären, die Jesus da irgendwo schnell und heimlich entführt haben. Ein paar Jahre später schreibt Petrus in seinem zweiten Brief, in Kapitel 1, Vers 16, denn wir sind nicht irgendwelchen klugen, ausgedachten Geschichten gefolgt. Also, was da verbreitet wurde, diesen Gerüchten und den ganzen Geschwätz da. Und so weiter. Denn wir sind nicht irgendwelchen klugen, ausgedachten Geschichten oder Märchen oder Legenden oder Sagen oder Mythen gefolgt, als wir euch die machtvolle Ankunft unseres Herrn Jesus Christus verkündigten, sondern wir sind Augenzeugen seiner Macht und Größe. Wir sind Augenzeugen. Nicht nur der Wunder, die Jesus im Land Kanaan getan hat, die paar Krankenheilungen, die paar Totenauferweckungen. Nein, wir sind Zeugen von der Auferstehung des Herrn. Uns ist er erschienen. Und er ist 40 Tage lang erschienen nacheinander. Wie sollten die armen Jünger den Leichnam geklaut haben? Weißt du, die Lüge ist nur eine Erfindung der Gegner Jesu, der hohen Priester. Sie mussten einen schönen Preis blechen. Also, und tatsächlich hat auch dann irgendjemand von den Kriegsknechten, der nachher schwerer gläubig wurde, erzählt, ich bin bestochen worden. Jesus ist nicht geklaut worden, er ist machtvoll auferstanden. Und die einzigen, die erlebt haben, die Auferstehung Jesu, das waren die Kriegsknechte selbst. Als der Stein sich wegwälzte, als die Erde bebte, als das Siegel durchbrochen wurde. Weißt du, wenn Jesus nur ein Phantom wäre, wenn er nur scheintot wäre, oder wie die Moslems, natürlich, das ist nicht nur Moslems, das haben die Juden auch schon diese Geschichten gehabt und diese Legenden gehabt, ja, da wurde der Falsche gekreuzigt. Im Koran steht, dass Jesus also nicht gekreuzigt wurde, der Allah war so schlau und hat einen Falschen vorgeschoben. Die haben also diese alte jüdische Legende übernommen. Also der Falsche wäre gekreuzigt. Es war nicht der Jesus. Aber Jesus war bei zwei staatlichen Gerichten. Der wurde x-mal verhört. Bist du es? Und ich finde keine Schuld an ihm, sagt Pilatus. Also sogar die Frau, ob sie jetzt Christin war oder keine Christin war, man hat mit diesem Mann nichts zu schaffen, dass er ein gerechter Gott ist. Der wurde genau identifiziert. Also jetzt eine Unterstellung zu sagen, der Falsche wäre gekreuzigt oder Gott hätte da irgendwie gemogelt. Nur wirklich Dumme können solche Unterstellungen glauben oder solche Lügen glauben. Seine Jünger hätten ihn geklaut. Das Grab war leer. Es war auch kein falsches Grab. Das war das Grab von Josef von Arimathäa, einem Mitglied des Hohen Rates. Und Jesus war nicht mehr im Grab, aber seine Tücher, sein Leichentuch. Der Teufel will nicht, dass man weiß, dass Jesus lebt. Das ist es, was passiert. Dem Teufel wäre lieber, man erzählt Lügen, er ist nur im Geist auferstanden oder er ist geklaut worden oder der Falsche wurde gekreuzigt. Nein, es wurde der Richtige gekreuzigt und es ist der Richtige auferstanden. Halleluja. Jesus ist leiblich gekreuzigt worden und er ist leiblich auferstanden und ist leibhaftig auch in den Himmel gefahren. Er ist leibhaftig. Er hat einen Leib gehabt, einen Körper gehabt, so wie du und ich. Bis heute lügt man und sagt man, es wäre eine Verwechslung. Aber das wäre nicht möglich gewesen, unmöglich. Denn der Pilatus, der Herodes haben ihn gesehen und der Herodes wollte schon gerne ihn mal sehen. Und die kannten ihn. Bist du der Sohn Gottes oder nicht, fragt der hohe Priester und zerreißt seinen Rock. Eine Vermutung, dass hier der Falsche dran wäre oder was auch immer. Das ist kein Argument, das kann nicht gelten, kann nicht zählen. Die Feinde Jesu kannten ihn sehr genau. Die haben lang genug bespitzelt, bis der Richtige erwischt wurde. Judas hat sogar hingeführt mit seinem Kuss und hat gesagt, das ist er. Also jetzt einen Falschen zu nehmen und einen Falschen zu verurteilen, das ist ein Blödsinn, wenn man das hört und glaubt und denkt, das wäre die Wahrheit. Sie haben monatelang bespitzelt. Lies mal die Evangelien, mach dir die Mühe. Ständig waren die da. Die wollten ihn haben, aber die haben es nicht gekriegt. Einmal wollten sie schon verhaften, waren sehr nahe, aber haben es nicht gekriegt. Und dann, als Jesus sagte, als die Kriegsknechte ihn festnehmen wollte, dann sagte er, ich bin's, nehmt mich und lasst diese gehen. Fielen die Kriegsknechte und die Leute vom hohen Priester, die fielen wie tot zu Boden. So steht es in der Geschichte. Also das würde nicht in der Bibel stehen, in den Evangelien stehen, wenn das nicht passiert wäre. Das waren alles Augenzeugen. Als die Evangelien geschrieben worden sind, da lebten noch die Leute. Und manche Evangelien sind dann extra wie Matthäus an die Juden geschrieben worden. Also die hätten genau das zerpflücken können, auseinanderreißen können und können sagen, also das ist alles Lug und Trug. Drei Gerichte verhören Jesus. Der Hohe Rat, Pilatus und Herodes. Jesus ist wahrhaftig gekreuzigt und wahrhaftig auferstanden. Das Grab war leer und wir sehen das auch an der Reaktion der Jünger. Wir sehen, wir wissen von den vielen Begegnungen, die die Menschen mit Jesus hatten. Und auch natürlich, wir sehen auf die Reaktion der Juden. Man hat gesagt, bitte predigt uns nicht mehr in dem Namen Jesu. Da ist keine Kraft drin. Aber was heißt von den Aposteln? Und sie gaben Zeugnis von der Auferstehung Jesu. An jeder Straßenecke, an jeder Kreuzung gaben sie Zeugnis von der Auferstehung des Herrn. Das war die Plus. Viele Begegnungen mit dem Auferstandenen sind ein Beweis für die Auferstehung Jesu. Selbst wenn es gelungen wäre, einen toten Körper zu verstecken, ich lasse alles mal gelten. Wenn Jesus irgendwie überlebt hätte, obwohl das nicht möglich, wir haben keine Andeutung hier, und so weiter und... Aber dennoch gibt es Leute, die behaupteten, wie Maria Magdalena, die kannte ihn, die war bei Jesus, lebte mit Jesus und war in seinem Gefolge. Dann Petrus und dann die Jünger, die mit Jesus kannten, ihnen gingen die Augen auf, als sie dann in Emmaus das Brot brachen und dann die anderen am See Tiberias. Es gibt so viele Beweise für die Auferstehung des Herrn. Und dann sagt Paulus, und der Herr ist auch mir als einer unzeitigen, also verspäteten Geburt erschienen. Als Saul von Tarsus Jesus vernichten will, nach Damaskus kommt, plötzlich erscheint ein Licht. Und du siehst, was er betet, wie fromm der plötzlich wird. Weißt du, wenn da Licht erscheint, weil was Übernatürliches kommt, wenn Gott einem begegnet, Herr, wer bist du? Du siehst, er nennt Jesus Herr. Herr, wer bist du? Und die Stimme sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und wir haben in den Berichten dreimal wiederholt, Paulus sich selbst, also widersprechen kann er sich nicht groß, lügen kann ich, dann bestimmt sind irgendwelche Leute dabei. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und einige hörten die Stimme. Also die Stimme ist nicht nur eine Erfindung von Paulus. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Die hörten. Und sie haben gemerkt, er ist blind geworden. Da ist was passiert. Das war keine Einbildung. Oder kein epileptischer Anfall. Manche Leute sagen, der Paulus hätte epileptische Anfälle gehabt. Glaube ich nicht. Aber wenn es gehabt hat, dann ist es auch egal. Aber da wird man nicht blind von einem epileptischen Anfall. So, und wir haben so viele eindeutige Zeugen, die Jesus identifizierten. Und dann kommt nachher der Jakobus, der Halbbruder Jesu. Und der ist bis 62 Gemeindeleiter, Bischof der Jerusalemer Gemeinde. Und die hätten fragen können, ist dieser Jesus, den du verkündigst, dein Halbbruder, ist er auferstanden? Lebt er? Oder macht ihr die Gemeinde bitte zu? Und Jesus lebt. Er wurde gläubig bei der Kreuzigung, bei der Auferstehung. Und der Herr ist Jakobus extra erschienen, seinem eigenen Bruder musste er erscheinen. Sie alle haben eindeutig den auferstandenen Jesus identifiziert. Und es gibt nur eine Schlussfolgerung. Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Er ist tatsächlich von den Toten auferstanden. Wir haben so viele Leute, die ihn gekannt haben, die ihn identifiziert haben. Und Paulus bringt es auf den Punkt. Wenn Christus nicht auferweckt worden ist, dann ist auch unsere Verkündigung sinnlos und euer Glaube umsonst. Und dann wären wir alles falsche Zeugen, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Dann wären alle Prediger nur große, raffinierte Lügner, die die Leute so manipulieren und um den Finger wickeln. Und dann hätten die Atheisten und die Gottlosen recht. Und dann hätten die Juden auch recht. Und hätte sich die Investition gelohnt. Aber die Feinde Jesu konnten nichts dagegen widerlegen, dass er nicht auferstanden wäre. Die konnten nur sagen, seine Jünger haben ihn geklaut. Das ist das einzige Argument. Und Jesus sagt, die Hölle, die Pforten der Hölle können meine Gemeinde nicht überwältigen. Sie konnten also nicht verhindern, dass dieser Mensch Jesus aus dem Grab kommt, dass er aufersteht. Egal wie viel Wachen sie da aufstellen, egal wie viel Geld sie da geben, egal was für Versprechen sie den Leuten machen, egal wie sie spotten und wie sie zweifeln, das hat nicht ihn aufgehalten. Auch seine Jünger zweifelten, bis er ihnen erschien. Und sie können so viel mit Zähne knirschen und heulen, das bringt alles nicht. Die Auferstehung ist und bleibt eine bewiesene Tatsache, ein Fakt. Und wir können nicht genug betonen heute. Und ich möchte die Auferstehung Jesu feiern. Feiert Jesus, feiert diesen Champion, feiert den Sieger, feiert den Überwinder. Wäre Jesus nicht auferstanden, und das hat Konsequenzen für dich und mich, dann hätten wir heute keine Sündenvergebung. Wäre Jesus heute nicht auferstanden, hättest du und ich kein ewiges Leben. Wäre unser Leben wertlos und das Leben wäre eine Henkersmahlzeit. Es ist, weißt du, die Auferstehung ist so unerklärlich, so undefinierbar, so unwahrscheinlich. Eines der größten Wunder ist die Auferstehung Jesu. Die anderen Wunderstellungen kann ich alle erklären. Ich kann dir alle Wunder erklären. Aber die Auferstehung kann man nicht erklären. Es ist ein Wunder Gottes. Und der Herr hat ihn aufgeweckt. Du kannst die Heilung von kranken Menschen erklären. Weißt du, Placebo, kannst nur sagen, da ist Traubenzucker, da ist gute Medizin, die beste Medizin aller Zeiten. Nimmst, schluckst, das wird dir helfen. Und viele werden gesund durch diesen Glauben. Oder dass plötzlich der Sturm still wird, weil du den Wetterbericht gehört hast. Und sagst, Wind sei still in dem richtigen Moment. Also solche Mätzchen, die sind für mich keine Wunder. Oder dass jetzt am Fuß ein bisschen länger oder der andere kürzer wird. Da musst du nur richtig hinsetzen. Oder dich richtig hinstellen. Oder dass der Krug voll Wasser plötzlich mit Wein wird und sich verfärbt. Und sogar genießbar wird und der beste Wein wird. Oder dass jemand auf dem Wasser läuft. Sea Walking gibt's heute auch schon. Aber das sind für mich keine großen Erklärungen für Wunder. Mann! Und selbst ein paar Tote, wie viele Scheintote sind wieder zu sich gekommen und wieder lebendig geworden. Manche waren ein paar Stunden, 90 Minuten da im Himmel und sind wieder auf die Erde zurückgekommen. Oder andere waren vielleicht so ganzen Tag oder 3 Tage. Das sind keine Erklärungen für mich. Aber die Auferstehung Jesu von so vielen Zeugen und immer wieder und das 40 Tage lang hintereinander. Und dass Jesus lebt, dass er sogar heute noch wahr ist, nach 2000 Jahren. Ich will noch weitergehen. Die Auferstehung Jesu ist nicht die Rückkehr in das frühere Leben von früher oder sonst irgendetwas. Die Auferstehung Jesu ist ein Aufstieg. Er stieg hinab und er stieg hinauf und hat das Gefängnis gefangen genommen, steht es in der Bibel. Die Auferstehung Jesu bringt uns in eine neue Dimension, bringt uns in ein neues Leben, gibt unserem Leben neuen Aufschwung. Das ist die Auferstehung Jesu. Gibt uns neue Hoffnung. Öffnet uns unseren Horizont. Wir können plötzlich an die Zukunft glauben. Wir haben nicht nur eine Vergangenheit. Weißt du, wenn Jesus auferstanden ist und er ist auferstanden, dann kannst du deine Vergangenheit hinter dir lassen, kannst deine Sünden vergessen, denn die zählen bei Gott nicht mehr. Jesus hat sich mit dem alten Leben sich nicht mehr abgegeben. Wenn du das Auferstehungsleben Jesu in dir hast, gibst du dich mit deiner alten Vergangenheit nicht mehr ab. Mit deinen Verletzungen, mit deiner Enttäuschung, mit all den Leid und Elend und so weiter. Es ist vorbei, nach mir die Sintflut. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Jesus ging nicht mehr zu dem hohen Priester und sagt, hohen Priester, ich möchte schönen Gruß vom lieben Gott bringen, ich lebe. Der ging nicht zum Pilatus, der ging nicht mehr zum Herodes, der ging nicht mehr in den Tempel und hat gesagt, Leute, schaut her, ich lebe. Ihr könnt gegen mich nichts ausrichten. Er ist nur den Seinen erschienen. Der Herr Jesus erscheint denen, die an ihn glauben. Und die an ihn nicht glauben, denen erscheint er nicht. Aber alle Menschen werden ihn einmal sehen. Der Prophet sagt, und sie werden sehen, in wen sie gestochen haben. Und seine Wunden behält er bis zu diesem Tag wahrscheinlich, bis er sich offenbart auf dem Ölberg. Und sie werden sehen, in wem sie gestochen haben. Also das ist eine prophetische Weisung aus der Vergangenheit noch. Nicht aus dem Neuen Testament, aus dem Alten Testament. Die Auferstehung Jesu ist unsere Hoffnung und der Grund unserer Hoffnung, das Fundament unseres Glaubens, das ist die Auferstehung Jesu. Wäre er nicht auferstanden, sterben kann jeder. Sterben kannst auch du. Aber mach das vor, dass du auferstehst. Bring das fertig. Er ist nach der Schrift für unsere Sünden gestorben und nach der Schrift auch auferstanden. Er ist gestorben gemäß der uralten Offenbarung. So hat es Gott gefallen und Gott hat es, und die Bestätigung, dass Jesu Opfer Gott wohlgefallen hat, ist die Auferstehung. Und genau am dritten Tag ist er auferstanden. Warum am dritten Tag? Warum nicht am vierten, fünften, sechsten? Das wäre noch interessant, am zehnten Tag vielleicht. Alles in der Bibel hat, wenn Gott irgendwie was tut, macht er zehn oder am siebten Tag. Aber am dritten Tag. Jesus ist auferstanden am dritten Tag, bevor die Verwesung ansetzte. Jesus wurden keine Knochen gebrochen, weil er schon vorher starb. Die anderen sind nicht so schnell gestorben, die zwei Schächer. Aber Jesus starb, hauchte seinen Geist auf, der römische Soldat gibt einen Stoß und sagt, lebt er noch, denn ist egal, es kommt auf einen Stich nicht mehr drauf an. Und da kam Wasser und Blut raus und er wusste, der ist tot. Als er sagte, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Er ist vorzeitig gestorben. Er ist vorzeitig auferstanden, bevor der Körper anfing zu verwesen, damit er leibhaftig aufersteht. Sonst wäre er mit dem stinkenden Körper durch die Gegend gelaufen. Mit einem verwesten Körper. Überlegt einmal, am dritten Tag, das ist ein Geheimnis, wenn du die Bibel aufmerksam liest. Am dritten Tag. Seine Knochen wurden nicht gebrochen, er hat dem Tod ist entgangen, der ist dem Verderben entgangen, dem Fäulnis ist entgangen. Ostern schrieb Gott Geschichte, neue Geschichte mit der Menschheit. Und die Bibel sagt, ich werde nicht zulassen, dass der Gerechte sein Grab bei den Ungerechten findet. Ich werde nicht zulassen, sagt die Bibel. Das macht Jesus auch mit uns. So auch du. Bevor dein Körper von den Würmern oder von den Flammen zerfressen, zersetzt wird, eingeäschert wird oder verfault, der Herr wird deine Seele in seine Hände nehmen. In dem Augenblick, wo du hier dein Leben aushauchst, atmest du in einem neuen, verklärten, herrlichen Körper. Derselbe Geist, der Jesus lebendig gemacht hat, derselbe Geist wird auch unsere sterblichen Leiber lebendig machen. Und was wir oft in den Särgen bergen, ist ja nur das Äußere der Mensch. Die Persönlichkeit ist ganz woanders. Die Persönlichkeit ist ganz woanders. Die brauchst du nicht hier auf dem Friedhof zu suchen. Weißt du, der an Gott glaubt, richtig an Gott glaubt, der lebt mit seiner ganzen Sippe, mit seiner ganzen Familie in neuen Dimensionen. Nicht nur, dass du lebst, sondern Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Die Auferstehung Jesu ist nicht einfach eine Rückkehr ins frühere Leben, Reinkarnation oder weiß ich, was es sonst noch alles gibt. Es ist nicht Rückkehr irgendwie, sondern ich fange in eine neue Dimension zu leben. Es ist der Beweis der Kraft Gottes. Jesus kam zurück in der Kraft Gottes. Die haben sich alle verbarrikadiert, verschlossen. Die saßen so, sobald es knisterte, sind sie gleich auf den Boden und am Tisch gegangen. Aus Furcht vor den Juden haben sie sich versteckt. Und dann kommt Jesus und sagt, Kinder, was macht ihr für Blödsinn? Ihr liegt da auf dem Bauch alle. Ich bin's, ich lebe, schaut hier, meine Hände. Und der Herr Jesus hat den Thomas, und nicht nur den Thomas, sondern ich bin überzeugt, auch alle anderen Brüder und Schwestern und die 500, die dort auf dem Berg in Galiläa waren, sie alle überzeugt, ich bin's. Dieses Ich bin, das göttliche Ich bin. Ich bin's, den ihr sucht. Das ist nicht irgendwie ein Scheintoter oder Verwechselter. Weißt du, wenn die Mohammedaner sagen, der Allah war so schlau und hat dann hier einen Falschen kreuzigen lassen, weißt du, aber der Falsche muss dann auch Nägelmale haben. Der Falsche muss auch ein Nägelmale haben. Und Jesus hat Nägelmale an beide Beine, an beide Hände und an seinen Kopf, die Dornenkrone trug. Und die Bibel sagt uns, dass all die Stellen, die nicht bedeckt sind, sie sind durch seine Wunden, wir sind bedeckt und sind durch seine Wunden, die fünf Wunden Jesu. Die durchbohrte Seite und das und so weiter. Alles, was nicht bedeckt war, das bedeckt sein Blut jetzt. Und der Falsche, der kann sich das nicht leisten. Also man könnte schon eine Religion gründen. Lass dich kreuzigen, steh am dritten Tag auf und dann fahr in den Himmel. Und dann hast du eine neue Gemeinde, neue Religion. So, die Auferstehung Jesu stellt alle bisherigen Vorstellungen vom Leben in den Schatten. Sie ist gegen jede Vorstellung, gegen jede Fantasie, übersteigt alle Theologie, Philosophie und Psychologie und physikalischen Gesetze. Die Auferstehung ist ein Wunder. Bisher haben die Menschen noch nie so gedacht, die Auferstehung. So, ein Scheintoter ist wieder zurückgekommen oder Toter zurückgekommen, das gibt es, aber dass einer für immer lebt, ich lebe. Hier zeigt Gott an Jesus demonstrativ, dass die zerstörerischen Kräfte des Bösen keine Macht an ihm haben. Der Tod hat keine Macht an ihm. Die können an Jesus nichts ausrichten, weil er unschuldig ist, weil er gerecht ist, weil er heilig ist, weil er der Sohn des lebendigen Gottes ist. Da haben die hohen Priester nichts ausrichten können, das Gesetz konnte nichts mehr ausrichten. Und Jesus ist nach dem Gesetz gekreuzigt, aber er ist nicht nach dem Gesetz auferstanden. Das Gesetz schreibt die Auferstehung so nicht vor. Der ist nach der Gnade und der Liebe Gottes auferstanden, nach dem Willen Gottes auferstanden, nicht nach dem Gesetz. Das Gesetz ist nicht so weit gegangen, das Gesetz geht nur bis zum Grab. Was der Mensch sieht, das wird er auch ernten. Und jetzt, Jesus ist aus der Gnade Gottes, aus der Liebe Gottes, aus der Barmherzigkeit Gottes auferstanden. Und er lebt und er sagt, nimm, das ist dein Leben, auch für dich, was ich habe, das sollst du auch haben. Und jetzt können die hohen Priester nichts mehr ausrichten, außer nur bedrohen. Bitte predigt, liebe Leute, bitte predigt, bringt nicht Schande über uns. Predigt doch nicht mehr von dem Auferstandenen. Sie können was anderes predigen. Weißt du, die können 30 Silberlinge geben oder 30 Milliarden Silberlinge geben. Das würde nichts nützen. Die können nicht Jesus totschweigen. Er lebt. Und irgendjemand wird sich finden, der dann von Jesus plötzlich redet. Guck mal, der Saul von Tarsus hat es fertiggebracht, die Gemeinde in Jerusalem kaputt zu machen. Da gab es keine Christen mehr. Er hat niemand mehr einfangen können. Die waren alle weg. Die waren irgendwie schon entweder liquidiert oder abgehauen. Die waren alle zerstreut. Jetzt geht er nach Damaskus und denkt, jetzt findet er noch ein paar Fromme dort. Und die bringt er aus ins Gefängnis. Er hat schon die Haftbefehle für die einzelnen Brüder, was er vermutet, dass sie dort sich in Damaskus rumtreiben. Und er wird erwischt. Er wird selbst erwischt und wird einer der größten Missionare aller Zeiten. Er wird selbst erwischt. Und das ist, wie Gott arbeitet. Weißt du, die Starken will er zum Raube haben. Das ist der Auferstandene. Der Auferstandene arbeitet nicht mit Schwächlinge und mit Feiglinge und mit Weichlinge. Der Auferstandene arbeitet nur mit Leute, die protzen, die sich dagegen stellen. Ich glaub nicht daran. Und er war der erste, der stärkste Gläubige, der schärfste. Der hat gepredigt, hat bewiesen, gleich schon nach ein paar Tagen hat er bewiesen, dass Jesus der Messias ist, der Auferstandene. Und zuerst hat er ihn bekämpft, wollte vernichten. Du siehst, nur der Auferstandene kann aus Saulus Paulus machen. Nur der Auferstandene kann aus seinem Sünder einen Heiligen machen. Nur der Auferstandene kann aus seinem Schwachen einen Held machen, einen Starken, einen Überwinder. Nur der Auferstandene. Nichts richtet gegen den Auferstandenen was aus. Nichts. Jeder Unsinn wird da bloßgelegt. Man kann sich noch so viel einbilden und noch so logisch argumentieren. Also bitte versuch mal ein Argument zu finden, das die Auferstehung zunichte machen könnte. Du würdest Millionär werden hier in dieser Welt. Der Teufel würde dich gut bezahlen. Aber du findest kein Argument. Es gibt kein Argument gegen die Auferstehung. Das ganze Geschrei der Priester, ihre ganzen Manipulationen und die ganze Aufregung und so weiter. Nichts konnte die Jünger von Jesus trennen. Wir wissen. Und immer wieder liest die Apostelgeschichte, mit großer Gewissheit gaben die Apostel Zeugnis, dass Jesus auferstanden ist. Mit großer Gewissheit. Fang du an mal mit großer Gewissheit zu leben. Fang an du mit großer Gewissheit zu beten. Fang an du, so wie der Apostel damals, mit großer Gewissheit auf Kranke die Hände zu legen. Fang an mit großer Gewissheit die Dämonen zu vertreiben. Dann hört das ganze Bettelei auf. Dieses ganze armselige Christsein. Wenn du den Herrn so richtig erlebt hast und erfahren hast und wenn du weißt, hinter mir steht Jesus, mit großer Gewissheit gaben sie Zeugnis, dann richtet niemand was gegen dich was aus. Du bist unschlagbar. Und das ist der Sinn der Auferstehung, dass du Jesus erlebst und dass du mit großer Gewissheit Zeugnis gibst, egal wo, auf der Straße, im Bett oder unterm Bett. Ja, spielt doch gar keine Rolle mehr, wo du bist. Sie gab mit großer Gewissheit Zeugnis. Du kannst sagen, hört mal Leute, das Siegel der Römer, das Pilatus hat nichts ausgerichtet. Die Wachen haben nichts ausgerichtet. Die Politik hat nichts ausgerichtet. Die ganzen Heuchler, das ganze Pöbelvolk hat nichts ausgerichtet. Die Dummen haben nichts ausgerichtet. Da schrien, kreuzige ihn. Wir müssen die alle baff gewesen sein, die so geschrien haben, kreuzige ihn. Und plötzlich verbreitet sich die Kunde da in Jerusalem und darüber hinaus. Er lebt. Die ganzen Schwätzer haben es nichts ausgerichtet, die Kritiker, die Verächter. Ihr lebt! Und wir müssen jetzt schweigen. Weißt du, die Sachen nehmen so überhand, so eine Dimension, dieses Gerücht. Er lebt. Die beißen sich alle auf die Zunge. Die beißen sich die Zähne aus. Also keine Waffe war in der Lage, damals zu beweisen, dass Jesus nicht lebt. Erst ein paar hundert Jahre später, ja, nachdem man sich etabliert hat, nachdem die Kirche Staatsreligion wurde, nachdem sie alle anerkannt wurde, nachdem es ums Geld nur noch ging, damit ums Macht ging und welche Posten ging und so weiter, Vetteleswirtschaft ging, ja, als der lebendige Glaube nicht mehr da war, als diese große Gewissheit, diese große Überzeugung nicht mehr da war, Jesus lebt, dann hat man solche Lügen wieder verbreitet und der Teufel hat Hochkonjunktur gehabt. Mittelalter nachher und dann später Aufklärung und dann unser letztes Jahrhundert. Atheismus, dann sogar noch staatliche, politische Dimension angenommen. Gott ist tot. Aber guck mal, der lacht und spottet. Denk an Tschernobyl. Da ist die Macht Russlands, der Sowjetunion zusammengebrochen. Und bis heute werden sie nicht mal fertig damit. Bis heute werden sie mit diesem Reaktor nicht fertig. Und der da oben im Himmel, der lacht und spottet ihrer. Das ist der allmächtige Gott. Gott lässt Dinge zu und dann sind sie die Blamierten. Wäre Jesus nicht auferstanden? Weißt, wer versucht, Jesus zu vernichten, diese Sachen unterdrücken und Lügen zu verbreiten, der bezahlt mit seinem Leben. Der macht sich lächerlich. Schau die Juden da an. 70 nach Christus wurde ihr Tempel zerstört. Und weißt du, wo das ganze Geld gegangen ist, was im Tempelschatz war? Was die da im guten Glauben geopfert haben, den Gott, der Väter, was sie geopfert haben? Weißt du, wo das ganze Geld hingegangen ist? Nach Rom. Und hat man das Kolosseum gebaut. Und das steht bis heute noch da. Und dann steht im Kolosseum, wenn du mal hingehst, mach mal eine Romfahrt, geh hin und lauf mal da rum. Und dann wirst du ein Kreuz sehen. Der Papst war neulich jetzt da bei seinem Rundgang. Da steht ein großes Kreuz. Gesiegt hast du, o Galiläa. Das ist Fakt. Aus dem ganzen Tempelschatz, was sie dachten, das ist großartig. Weißt du, schon allein ein paar Tage bei der Kreuzigung, ein paar Tage nach der Kreuzigung, der Vorhang im Tempel zerriss, die große Tür, Flavius beschreibt, die große Tür ging nicht mehr zu, das Licht hat sich nicht mehr entzündet von selbst und so weiter, was sonst üblich war. Da gab es so viele mysteriöse Zeichen und Flavius beschreibt dann weiter, noch im Tempel war so ein Geschrei, ein Gejaule und dann wehe, 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 da ging ein Wind durch den Tempel. Wehe, wehe, wehe. Und dieses Wehe kam. Wenn Menschen Jesus nicht haben wollen, kriegen sie den Teufel. Kriegen sie das Unglück. Kriegen sie Probleme. Kriegen sie den Tod. Und 1,2 Millionen Juden wurden in Jerusalem, 70 nach Christus, beim Fall Jerusalems, getötet. Dass sogar Berichtsschreiber sagen, das Blut floss in Strömen. Floss in Strömen. 1,2 Millionen. Überleg einmal, wie viel das ist. Halb Berlin. Und der Rest ging in die Gefangenschaft. Und dann kam Massa dann noch dazu später. Weißt du, Gott hat radikal Sache gemacht. Wenn Gott was macht, dann macht er gründlich. Dann nützt alles Beten nicht mehr, dann nützt kein Opfer mehr, dann nützt kein Tempel mehr, dann nützt gar nichts mehr. Ihr habt nicht gewollt, sagt er. Wie oft habe ich euch versammeln wollen und ihr habt nicht gewollt. Das ist Auferstehung. Der Sohn Gottes ist auferstanden. Und wenn du jetzt Johannes 20 bis und Kapitel 20 und 21 aufschlägst, das will ich nur ganz schnell kurz streifen, ist ja Ostern. Eigentlich sollte so Ostermesse 3 Stunden dauern. Ja, das ist biblisch. Das haben die alten Christen gehabt. Das war bis noch vor ein paar hundert Jahren in Europa so. Bis so 3 Stunden. Da wurde gesungen, da wurde Gedichte vorgetragen, da wurde die biblische Geschichte gespielt, so damit man das richtig verstanden hat, dass man nach Hause kam und sagte, ich habe mein Ostern erlebt, ich habe mein Weihnachten erlebt, ich habe mein Pfingsten erlebt. Und wir sollen diese Dinge erleben, Leute, nicht nur lesen und nicht nur hören und nicht nur besingen und nicht nur beten, erleben. Johannes Kapitel 1, Kapitel 20 bis und Kapitel 22 bis Vers 25. Der Herr ist auferstanden. Er hatte einen Auferstehungsleib gehabt. Einen geistlich begleitenden Leib. Er hatte Auferstehungsleben gehabt. Er hat sogar Fisch gegessen. Ja. Einmal sagt er, rührt mich noch nicht an, ich bin noch nicht verklärt. Aber dann hat er sogar Fisch gebraten. Er konnte durch verschlossene Türen gehen und sich offenbaren, wem er wollte. Geschwister, da steckt viel Stoff drin zum Predigen und zum Leben. Er konnte sich offenbaren, wem er wollte. Wenn du das Auferstehungsleben hast, weißt du, ich habe nichts davon, wenn er damals auferstanden ist. Ich sag's euch ehrlich, ihr habt nichts davon, das ist Geschichte, das ist gut, nett, süß, gute Nachtgeschichten für Kinder. Weißt du, ich brauche etwas für heute und hier und jetzt. Jesus ist auferstanden, das ist ein Fakt, aber er muss in mir wach werden. Er muss in mir auferstehen. Was habe ich von der Auferstehung? Ich will auch einen Auferstehungsleib haben. Und weißt du, ich habe einen Auferstehungsleib. Den siehst du vielleicht mir jetzt noch gar nicht an. Aber weißt du, so wie Jesus, er ging durch verschlossene Türen durch. Wenn du an Gott richtig glaubst, wirst im Namen Gottes durch verschlossene Türen rausgehen. Du wirst alle Hindernisse überwinden. Für dich wird es keine Hindernisse geben, keine Blockaden geben. Du wirst so lang marschieren, bis du da irgendwo ein Loch findest. Und wenn du kein Loch findest, ein Engel wird dich rausführen. Denk an Petrus. Durch verschlossene Türen, 4 Wachen waren da. 1. Wache, 2. Wache, 3. Wache, 4. Wache. Und er war in der Freiheit. Nichts und niemand kann dich halten. Und Jesus erschien, wem er wollte. Ich kann meine sagen, dass ich Kind Gottes bin, wem ich will. Wem ich nicht will, werde ich nicht sagen. Weißt du, der Geist ist den Propheten untertan. Steht in der Bibel. Ich kann weissagen, wenn ich will. Und wenn ich nicht will, werde ich nicht weissagen. Verstehst du? Es liegt ja, weißt du, weil der hat einen Auferstehungsleib gehabt. Der Auferstehungsleib, mit dem hat der erschien, wem er wollte. Der wollte nur dem Thomas erscheinen, erschien er nur dem Thomas. Den anderen hat er gar nicht erschienen. Da hat er alles sitzen lassen. Aber natürlich, oh bitte, ich möchte auch ein prophetisches Wort. Bitte, Herr, sagt, lass mich auch berühren. Nein, dem Thomas. Das ist ein Geheimnis, wenn du Auferstehungsleben verstanden hast. Du kannst erscheinen, wem du willst, in welcher Form du sogar willst, Bruder, Schwester. Das ist vielleicht, du sagst, zu hoch, zu viel für dich. Du kannst als kleines Kind erscheinen. Und du kannst als reifer, erwachsener Mann erscheinen. Und kannst weich erscheinen, kannst hart erscheinen, kannst als Priester erscheinen, kannst als König erscheinen. Du kannst deine Erscheinung haben, so wie Jesus erschienen ist. Natürlich für manche höhere Theologie. Wem er sich zeigen wollte, dem hat er sich gezeigt. So steht auch in der Bibel. Und das ist das Leben aus Gott. Du kannst mit den Weinenden weinen und mit den Lachenden lachen. Du kannst mit den Schwachen schwach sein. Du kannst plötzlich in jeder Form erscheinen. Den Armen armer sein. Und ich kann beides, sagt Paulus plötzlich. Ich kann reich sein und ich kann arm sein. Du kannst als Bettler kommen und du kannst als Millionär auftreten. Das ist Auferstehungsleben. Ist nicht mehr begrenzt. Weißt du, wir haben nach der Auferstehung, wenn wir richtig mit Gott leben, wir sind auf dem Weg zu werden, dass wie Adam vor dem Sündenfall war oder wie Jesus zu Erdentagen war. Wir sind auf dem Weg. Und wenn wir noch weiter mit Jesus gehen, wir werden noch mehr Dinge und Wunder und Zeichen erleben. Weißt du, der Herr stellt uns ja wieder her. Du kannst im Glauben leben, kannst im Verstand leben. So wie Jesus, er konnte beides. Er sagt, geht nach Galiläa, dort will ich euch treffen. Er zeigt sich, wem und wer er sich will. Er hätte sich allen zeigen können, aber er hat sie nicht allen gezeigt. Jetzt gerade zu der Ostermeditation, wo ich über Ostern nachdachte, ich habe ein Problem. Ich habe eine Frage, wo bringe ich den Bruder Judas Ischariot hin? Irgendwo, was ist mit dem passiert? Warum hat er sich aufgehängt? Warum hat er sich das Leben genommen? Und ihr habt rausgekriegt, warum er das Leben genommen hat. Petrus hat den Herrn verleugnet, bitter geweint. Aber da ist gesessen, er sagt, ich mache gar nichts mehr, ich lasse mal die Dinge kommen, wie sie kommen. Hat auf den Herrn gewartet. Und Jesus kommt und lässt ihn herzlich grüßen. Grüßt mir Petrus. Aber was hat Judas gemacht? Er hat mit seinen Sünden rumgemacht. Ich habe unschuldig Blut vergossen. Und zwar, nimm das Geld, macht, was ihr wollt, ich will kein Geld mehr haben. Vergib mir, vergiss das alles. Die wollten mit ihm nichts machen mit ihren seinen Problemen. Und dann, er hat nicht gewartet, bis Jesus aufersteht. Hätte Judas gewartet, bis Jesus aufersteht, wäre einer der größten Apostel geworden. In aller Liebe. Auch wenn er so viel Sünde begangen hat, den Herrn verraten hat, hat Petrus was mehr getan oder weniger? Genau den gleichen Mist. Und der Herr, er hat gewartet, bis Jesus aufersteht. Weißt du, wenn du wartest, bis Jesus sein Auferstehungsleben in dir realisiert, dann wirst du ein Apostel, eine Apostelin, ein Prophet, ein Prediger oder ein Diener Gottes, ein Heiliger. Das wirst du, wenn du wartest. Hab ein bisschen Geduld. Weißt du, es geht nicht so schnell manchmal. 3 Tage musst du warten. Auferstehung. Johannes 20, Der Herr sagt, Vers 24, selig sind die nicht sehen und doch glauben, Thomas. Selig sind die nicht sehen und doch glauben. Jesus selbst versucht den Jüngern sie gläubig zu machen. Weißt du, du musst so weit kommen, dass Jesus dir die Augen öffnet. Ich kann hingehen und kann deine Augen so aufreißen. Aber du wirst nicht sehen deswegen. Ich kann dir 100-mal erklären, ich kann dir meinen Mund franzig sprechen, das wird dir nicht helfen. Der Herr muss dir die Augen öffnen. Wir können auf der Straße die Menschen tot predigen. Wir können in Gottesdiensten die Menschen tot predigen. Denen gehen nicht die Augen auf. Der Herr muss die Augen öffnen, dass er auferstanden ist. Denn Emmaus-Jünger, der bricht einfach Brot und sagt, guten Appetit. Und die erkennen, es ist Jesus. Und das andere Mal da irgendwie anders. Plötzlich zeigt er sich, den Thomas. Plötzlich ist er da. Er grüßt die Fischer, Johannes Kapitel 21, Vers 1 ab, begrüßt ihr dort die Fischer. Plötzlich kommt Jesus als Fischhändler und will ihnen die Fische abkaufen. Weißt du, der Herr Jesus kommt in verschiedenen Formen. Der kommt als Fischhändler. Ja, wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Dann geht ihr raus und fangt nochmals. Ich warte auf euch, bis ihr Fisch mir verkaufen könnt. Und dann, als es soweit ist, dann machen sie das Geschäft ihres Lebens. 153 Fische fangen sie auf einmal. Weißt du, wenn Jesus da ist, du erlebst Jesus in verschiedenen Variationen, verschiedenen Formen. Und dann ist die Auferstehung nicht mehr ein Mythos, eine Sage, ein Traum, ein Märchen. Nein, das ist eine Realität. Mein Erlöser. Der erlöst mich von Sorgen, der erlöst mich von Krankheit, der erlöst mich von Mangel, der erlöst mich von allem Möglichen. Und mein Leben ist nicht mehr hoffnungslos. Mein Leben geht weiter. Wenn Jesus in mein Leben kommt, geht mein Leben weiter. Da entfalte ich mich. Da bin ich nicht mehr zimperlich. Weißt du, wenn Jesus in dir ist, bist du nicht mehr zimperlich. Petrus und die 11 traten auf. Mann, das ist eine Demonstration. Petrus und die 11, die traten auf. Durch die Auferstehung Jesu demonstriert der Herr uns den Willen Gottes, den Weg Gottes. Und wir sind Gottes Demonstranten. Wir demonstrieren die Kraft Gottes, wir verkörpern die Herrlichkeit Gottes. Am Ostermorgen zeigen wir Leute, guck mal, das Grab ist leer, was wollt ihr? Bitte bringt Argumente her. Und dann, wenn Ostern kommt, wenn du dein Ostern erlebst in deinem Leben, dann sind vergessen alle deine Demütigungen. Wenn du Ostern in deinem Leben erlebst, dann vergisst du alle deine Beleidigungen, bist nicht mehr die beleidigte Leberwurst, die mich nicht grüßt. Weißt du, wenn du Ostermorgen erlebst, dann bist du in einer anderen Welt. Dann vergisst du alle Verletzungen, jeden Schmerz. Die Leiden dieser Zeit sind nicht wert der Herrlichkeit, was kommt. Wenn du dein Ostern erlebst, dann vergisst du alle Verachtung, allen Verrat, alle Ablehnung, alle Verdammnis, jede Schmach und Schande, das ist alles egal. Ich habe einen Bau von Gott erbaut. Dann vergisst du die Ablehnung, vergisst die ganzen negativen Gefühle, die ganzen Lügen, die man über dich verbreitet hat, den ganzen Schmutz, wie man dich beworfen hat. Weißt du, wenn du Ostern erlebt hast, den Auferstandenen erlebt hast, dann können sie sagen, Thomas, der Zweifler, du bist ein Zweifler. Oh, sagt er, Leute, das war ich einmal. Aber jetzt, ich gebe Zeugnis, Jesus lebt, mein Herr und mein Gott. Ich war einmal ein Zweifler. Ich war einmal ein Versager. Ich war einmal eine Niete. Ich war einer, der mal durchfiel. Aber jetzt stehe ich für den Herrn. Das konnte Thomas sagen. Weißt du, seit Ostern sieht die Welt für dich nicht mehr schwarz. Dass du alles schwarz siehst, keinen drinnen, alles hoffnungslos, aussichtslos. Die Auferstehung gibt dir Sinn in deinem Leben. Und der Apostel sagt, ja, wir bleiben nicht hier. Palästina ist zu klein für uns. Der eine geht nach Osten, der andere nach Westen, der andere nach Norden, der andere nach Süden. Und die fangen Christus auszubreiten, Christus zu dienen. Gott hat das letzte Wort. Das ist Auferstehung. Da kannst du alles ruhig vergessen, was vorher war. Lass die Toten ihre Toten begraben, sagt der Herr. Der Tote soll tot bleiben. Weißt du, aber wir versuchen die Toten zu parfümieren, einzusalben und schön einzukleiden, Blumen drauf. Dass er schön riecht, nach 4 Tagen stinkt er sowieso. Das ist der Tod. Weißt du, dann lobt man und beweihräuchert man. Und was zurückbleibt, ist der Gestank. Lass die Toten ihre Toten begraben. Du komm und folge mir nach. Du komm und folge mir nach. Von den Toten kannst du nichts erwarten. Der wird dir nicht nachlaufen. Und du musst auch ihm nicht nachlaufen. Du kriegst ihn, wann du haben willst, kommt er wieder. Oder kannst ihn wieder abholen. Die Toten, die können nichts mehr. Die können dich nicht mehr beschimpfen, verletzen und so weiter. Die musst du nur bedächtlich entsorgen, in aller Liebe. Aber der Auferstandene, der ist hinter mir her. Das ist das Großartige, was mich zuerst mal als junger Christ gestört hat. Ich habe mich vom Heiland immer verfolgt gefühlt. Als ich gelesen habe, der kommt hinter verschlossenen Türen. Und selbst wenn ich die Tür zugemacht habe, dann habe ich gedacht, was ist da los, was passiert da und so weiter. Also der Herr Jesus sieht alles, der Herr Jesus hört alles, der Herr Jesus merkt alles und so weiter. Da bin ich dann immer entsetzt gewesen. Der Tote, der Lebendige, der hat eine ganze Menge dann einem zu sagen und zu geben. Weißt du, der Lebendige, der auferstandene Christus, der hat alle Macht. In 1. Korinther 15 nochmals, Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift. Er ist begraben worden, gemäß der Schrift. Er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift. Und er ist Kephas und den Zwölfen erschienen. Wenn du das begriffen hast heute, hast du sehr viel begriffen. Jesus wurde gemäß der Schrift gekreuzigt. Und er ist gemäß der Schrift auch heute unter uns. Weißt du, er sagt, wo 2 oder 3 sich versammeln in meinem Namen, da erleben die Menschen, wie Jesus plötzlich gegenwärtig ist. Plötzlich erleben die Menschen, dass Jesus gegenwärtig ist. Und das kannst du in der kleinsten Versammlung, da brauchst du nicht 5000 Leute oder 500 Leute oder nicht einmal 12 Leute. 3 Leute reichen vollkommen aus. Man betet, die Familie betet, die 2, 3 Christen beten und die erleben, der Herr ist da. Plötzlich erleben sie ein Trostwort von Gott. Plötzlich erleben sie eine Offenbarung von Gott. Plötzlich erleben sie, wie etwas geheilt wird, wie sie befreit werden, wie es ihnen geholfen wird und so weiter. In Lukas Kapitel 24, Vers 34, der Herr ist wirklich auferstanden und ist Simon erschienen. Wirklich. Und Lukas war ein Doktor, Mediziner, Arzt. Und Lukas wusste es also, er ist genau nachgegangen der Sache, er hat die Sache genau geforscht. Und er ist dem Simon erschienen, beschreibt er. Und Paulus sagt auch dann in 2. Timotheus 2, Vers 8, denk daran, dass der Herr Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und genau das ist, denk daran, dass Jesus auferstanden ist. Kind Gottes, denk daran, dass Jesus auferstanden ist. Denk daran, dass Gott seine Macht an Jesus erwiesen hat. Und was er an Jesus tun konnte, kann er auch an dir tun, oder nicht? Bist du schlechter als Jesus? Du bist durch Jesus gut gemacht worden. So, du hast die gleichen Rechte, wie Jesus hatte. Denn er hat uns zur Heiligung gemacht. Du darfst zu ihm kommen. So, und weißt du, die Leute werden immer der Auferstehung spotten. Ich denke nur an Apostelgeschichte 17, 32, als Paulus von der Auferstehung, die Philosophen hören alles perfekt zu. Wunderbar, was du sagst. Stimmt. Das ist, und so weiter. So predigt Paulus dort an dem Altar, dem unbekannten Gott. Und dann, als er anfängt, von der Auferstehung zu sprechen, dann verstehen sie nichts mehr. Da haben sie ein Blackout. Und so weiter. Und dann fangen sie an zu spotten und zu lästern. Was will der? Und so weiter. Die Eingebildeten verstehen nichts von der Auferstehung. Frag sie nicht. Wenn du von der Auferstehung was wissen möchtest, frag nicht die Philosophen und die Theologen. Die können dir gar nichts sagen. Und frag auch nicht die Juden, denn sie kommen dann mit dieser Betrugshypothese. Ab Matthäus 28, Vers 13. Und Vers 15, dann sagt er, erzählt den Leuten und schau, was die erzählen. Erzählt den Leuten, seine Jünger sind bei Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. So kommt es, dieses Gerücht bei den Juden, bis dem heutigen Tag. Sagt, sie haben ihn gestohlen, dieser Betrugshypothese. Wir müssen also von all diesen, wir müssen die Juden stehen lassen und wir müssen die Griechen stehen lassen. Die können uns nicht sagen, du musst den Heiland selber fragen, den Heiligen Geist. Herr, wie sieht's aus? Lebst du? Wenn es, und ich sage dir ein Geheimnis des Gebets, das Gott auf jeden Fall hören wird. Fang an zu beten, wenn du an Gott heute noch nicht glaubst. Sag Gott, wenn es dich gibt. Jesus, wenn du wirklich auferstanden bist. Jesus, wenn du wirklich der Lebendige bist. Wenn das wahr ist, was ich in der Bibel höre oder lese, was der Pastor heute Morgen erzählt hat am Ostermorgen. Herr, wenn das wahr ist, Jesus, begegne mir. Und du wirst nicht einmal bis 100 gezählt haben, der Herr wird dir erscheinen. Bittet, so wird euch gegeben. Bittet, dass der Herr dir begegnet. Herr, ich möchte dir begegnen. Ich möchte dich erleben. Und du wirst das Geheimnis plötzlich von Gott bekommen. Durch die Auferstehung ist Jesus verewigt. Und dann wirst du plötzlich auch ein neues, ewiges Menschdasein bekommen. Eine neue, ewige Existenzberechtigung. Die Apostel schwärmten von der Auferstehung. Das war der Inhalt ihres Lebens. Die Bibel ist voll. Lies mal. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Und dann grüßten sich die Christen gegenseitig. Nicht nur Maranatha, der Herr kommt. Nein, die haben sich auch gegenseitig gegrüßt. Er ist wahrhaftig auferstanden. Er lebt. Das war ein neuer Ist-Zustand. Weißt du, wenn du mit jemandem viel umgehst, und die Jünger gingen 40 Tage mit Jesus um, am Schluss haben sie geglaubt, was er gesagt hat, am Schluss waren sie auch schon Auferstandene. Am Schluss gingen sie auch schon auf Zehenspitzen. Am Schluss waren sie auch schon Verwandelte. Denn sie wollten genau mit Jesus mithalten. Denn der gleiche Lebensvirus, der gleiche Lebenssaft, der gleiche Lebenskeim ist auch auf sie rübergesprungen. Plötzlich waren sie auch in dem Auferstehungsdasein und lebten, wie Jesus lebte. Und waren immer da, wo der Lebendige war. Durch die vielen Begegnungen mit dem Auferstandenen haben die Apostel das neue Leben aus Gott bekommen und sich Jesus mehr und mehr angepasst und sind teilhaftig geworden der göttlichen Natur. Die göttliche Natur ist nicht nur fromm zu sein und fromm zu reden und Flügel wachsen zu lassen und sonst noch was oder Weißstrahlen oder einen Nimbus zu tragen. Nein, das ist nicht die göttliche Natur. Die göttliche Natur ist, so zu denken, wie Jesus denkt, so zu reden, wie Jesus redet, so zu lieben, wie Jesus liebt, so zu gehen und so zu wandeln und so zu handeln, wie Jesus. Praktisch sich mit Jesus zu identifizieren. Das ist göttliche Natur. So sein wie Jesus. Der Auferstandene hat die Jünger mehr und mehr in seine Natur reingenommen. Denen Fisch gebraten, seine Lieblingsspeise. Dann hat er ihnen gedient, so gut er konnte. Und gezeigt, wie man das macht. Eigentlich alle großen Offenbarungen der Heiligen Schrift haben wir nach der Auferstehung bekommen. Also des Neuen Testamentes. Nach der Offenbarung, nach der Auferstehung Jesu. Schau dir, jetzt kannst du Jesus nicht mehr sehen, aber schau dir in den Evangelien die Jünger Jesu an, wie sie in der Gnade Gottes lebten, mit dem Auferstandenen, wie sie für den Auferstandenen alles gegeben haben, für alles gemacht haben für ihn. Und du wirst die Auferstehung nicht erklären können, aber du wirst auch so dieses Auferstehungsleben bekommen. Dann sagst du, oh, lasst uns so sein, wie die Urchristen waren. Wie waren die Urchristen? Sie lebten in der Gegenwart und im Bewusstsein Gottes, jeden Tag neu. Der Herr lebt. Ja, der Herr lebt. Und weil Jesus lebt, lebe ich auch morgens. Das ist so, das Gebet, so ein Lied solltest du öfter singen. Und das greift dann plötzlich in dein Leben hinein, die Auferstehung. Weißt aber, viele leben nur von Erinnerung. Du solltest deine persönliche Ostererfahrung haben. Nicht nur sagen, ja, Petrus, guck mal, was der erlebt. Herr, schenk es mir. Nein, du solltest jetzt deine Jesus-Erfahrung machen. Deine eigene, nicht Petrus kopieren. Manche, wir versuchen immer, die Apostel zu kopieren. Hör auf, die Apostel, hör auf den Thomas, hör auf zu sagen, Herr, ich möchte sehen. Ich kenne Leute, die sind in die katholische Kirche gegangen und am Kruzifix haben sie versucht, Jesus da anzurühren und vielleicht den Finger in seine Wundenmale zu stecken. Alles lieb und gut. Weißt du, der Naive bleibt naiv. Und Gott segnet auch die Naiven. Weißt du, so ist es halt. Und dann, ich kenne Leute. Weißt du, dann sind sie da und, Herr, lass deine Kraft in mir fließen. Oder der Helena, die Mutter von Konstantin, die hat gebraucht, weißt du, in diesem Obelisk in Rom, am Vatikanplatz, hat sie was gebraucht, um Beweis, dass hier wir haben die Wahrheit. Dann hat sie in Jerusalem die Kreuze ausgraben lassen, alles Holz ausgraben lassen und dann tote Soldaten aufs Kreuz gelegt und wenn einer sich bewegt hat oder zum Leben zurückkam, das muss das Kreuz Jesu gewesen sein. Und hat das Holz genommen und dann oben im Obelisk eingebaut und bis heute ist es angeblich so, dass es das Kreuz, das Holz vom Kreuz Jesu. Nein, du brauchst kein Stück Holz und kein Stück Stein und kein Stück Vase, du brauchst gar nichts, du brauchst nur deine Hände ausstrecken und wie soll ich dich empfangen? Alle Himmel können dich nicht halten, du kannst dir nur dein Herz öffnen und Jesus kommt in dein Leben hinein. Und du hast plötzlich Auferstehungsleben, du lebst ein Jahr, zwei Jahre und du merkst, jeder Tag mit Jesus ist schöner wie der Tag vorher. Jeder Tag mit Jesus ist schöner als der Tag vorher. Noch ganz schnell. Jesus sagt, wenn ich einmal erhöht werde, werde ich euch alle zu mir ziehen. wenn ich einmal erhöht werde, werde ich euch alle zu mir ziehen. Wenn Jesus einmal erhöht wird, und er ist inzwischen erhöht, weißt du, niemand muss mehr im Tal, im Sumpf und so weiter des Verderbens stecken, niemand muss mehr verzweifeln. Es gibt Hoffnung. Er ist erhöht. Er ist erhöht aus dem Grab herausgekommen und er ist beim Vater sitzt zur Rechten Gottes und er wird alle zu sich ziehen. Und Jesus lebt und er will aus dir einen Überwinder machen, einen Helden. Und Jesus krönt sich nur oder umgibt sich nur mit Helden. Und du kannst ein Held werden. Weißt du, ganz einfach, du musst nur mit Jesus Schritt halten. Nur mit Jesus Schritt halten, nur mit Jesus auf dem Triumphwagen sein, seinen Triumphwagen. Und Ostern feiern. Er lebt, er lebt, er lebt. Mein Jesus, ja, er lebt. Er lebt für alle Zeit. Und wenn du das so feierst, stell dir mal vor, du hast Probleme, bist hier, es geht nicht mehr. Aber du sagst, er lebt, er lebt, er lebt, er lebt, er lebt, er lebt, er lebt. Was glaubst du, was du dem Teufel alles ins Gesicht schleuderst? Halleluja, er lebt für alle Zeit. Er lebt, er lebt, er lebt. Du, da wird deine ganze Umgebung lebendig. Plötzlich sprießen die Bäume auch mitten im Winter. Ja, wenn du von Gott ergriffen bist. Und ich sag dir, das, was Adam hatte, was Adam rief, das kam. Lies die Geschichten in der Bibel. Und was Jesus sagte, das kam. Und wenn du voll Power Gottes bist in dir, dein Auferstehungsleben, dann lebst du ein anderes Leben. Dann lebst du ein anderes Leben. Ein total anderes Leben. Und dann überwindest du den Teufel. Weißt du, ich muss noch etwas sagen, ganz schnell. Nein, ich muss was sagen. Weißt du, es gibt so viele dumme Leute, jeden Tag wird einer geboren und 365 gibt es im Jahr. Nein, was ich sagen will, es gibt so viele dumme Leute, die denken, ich muss den Teufel überwinden im Namen Jesu. Nein, du musst nichts überwinden. Der Teufel ist bereits überwunden. Er ist besiegt. Der Herr hat ihn zertreten und er liegt unter deine Füße. Du musst nur tapfer stehen. Nicht, weißt du, wenn jemand denkt, er muss noch kämpfen, der ist verloren. Du musst nicht mehr kämpfen. Er ist besiegt in Jesu Namen. Und, weißt du, du musst nur sagen, im Namen Jesu, du hast mir nichts zu melden, was willst du? Und da stehst du darauf. Auf deine Erkenntnis. Weißt du, weil Jesus steht. Auferstehung hat was mit Stehen zu tun, nichts mit Liegen. Mit Stehen, das ist Auferstehung. Und da stehst du stramm und sagst, du hast mir nichts zu sagen, auf dich höre ich nicht, du hast nicht das letzte Wort in meinem Leben, haben wir gestern gehört. Mein Leben wird von Gott bestimmt und nicht von dir. Mein Leben wird nicht von Problemen bestimmt, mein Leben wird von Gott bestimmt. Mein Leben wird nicht von Angst bestimmt, sondern von Gott bestimmt. Mein Leben wird nicht von Mangel bestimmt, sondern von Gott bestimmt. Mein Leben wird nicht von Krankheit bestimmt, mein Leben wird von Gott bestimmt. Das ist das Geheimnis des Lebens. Mein Leben wird von Gott bestimmt. Nicht, was der Teufel macht, von der Politik oder von der Religion. Mein Leben wird nicht von diesen Dingen bestimmt. Mein Leben wird von Gott bestimmt. Mein Leben wird nicht von den Gesetzen bestimmt. Mein Leben wird von der Gnade Gottes bestimmt. Gesetz hin und Gesetz her. Es gibt so viele Gesetze. Die Amerikaner haben ihre Gesetze, Russen haben ihre Gesetze, die Deutschen haben ihre Gesetze, die Nazis hatten ihre Gesetze, die Juden haben ihre Gesetze, die Chinesen haben ihre Gesetze, jedes Land hat andere Gesetze. Da wirst du wirre. Die Natur hat ihre Gesetze, die Religion hat ihre Gesetze, die Philosophie hat ihre Gesetze, die Technik hat ihre Gesetze. Aber wenn du Gott in deinem Leben hast, stehst du über die Gesetze. Das kann sein, dass was unmöglich ist, unerklärlich ist. Und du sagst, mein Gott kann alles, bei Gott ist alles möglich. Und da kommt die Tante Sarah, die ist schon, ja, geht auf 100 zu. Und Gott hat ein Baby verheißen, und er hat immer noch kein Baby. Und Fingernägel wachsen nicht mehr, Haare gehen aus. Alles, was so bei Sarah war. Und dann kommt der Herr und sagt, du, Schwester, du wirst einen Isaac bekommen. Und dann lacht die da unten. Und dann stellt der Herr sie zur Rede. Weißt du, das ist plötzlich möglich. Wie soll das passieren? Weißt du, wenn Gott in deinem Leben ist, brauchst du keine Nachhilfe, keine Hagar. Da brauchst du nur den Herrn. Halleluja. Weißt du, nicht mehr dieses, das ist üblich, das ist Gesetz, das müssen wir uns an Gesetz halten. Du hältst dich an ganz andere Gesetze, wenn du Auferstehung hast. Der Auferstand hat sich nach ganz anderen Gesetzen gerichtet. hat sich nach ganz anderen Gesetzen gerichtet, als gang und gäbe war. Ich habe noch was, aber ich weiß noch nicht was. Ja, das ist gut. 1. Korinther 15, Vers 57. 1. Korinther 15, 57. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Gott sei Dank für Auferstehung. Gott sei Dank, da ist jeder Fluch, alles ist zunichte gemacht. Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch den Herrn Jesus Christus. Auferstehung gibt uns ein siegreiches Leben, Leute. Gott sei Dank. Verwende das als deine Redewendung. Gott sei Dank, der uns Sieg gibt durch Jesus Christus. Nicht durch Matutes und nicht durch die Gemeinde und nicht durch die Christen und nicht durch die Juden und nicht durch die Deutsche, sondern Dank sei Gott, der uns Sieg gibt durch Jesus Christus. Nur durch den einen bekommst du Sieg oder durch keinen von denen. Sag es laut. Weißt du, ich habe das einfach gelernt. Gott sei Dank, der uns Sieg gibt. Fang an, laut zu sagen, ich bin ein Sieger. Halleluja. Fang das an. Ich bin ein Sieger. Ich sehe aus wie ein Sieger. Ich verhalte mich wie ein Sieger. Weißt du, ein Sieger wird nicht so kommen. Ein Sieger wird starr und stark sein. Der wird auf seinen Goliath zugehen und sagen, Halleluja, pack! Verhalte dich wie ein Sieger. Lebe wie ein Sieger. Jammere nicht wie ein Verlierer. Sieger sollst du sein. Leide wie ein Sieger. Und in dem überwinden wir weit. Auch wenn wir auf alle vier kriechen, wir werden aufstehen. Eines Tages werden wir aufstehen im Namen Jesu. Mir macht es gar nichts aus. Wir werden einmal triumphieren und sagen Victory in Jesus. Halleluja. Reagiere wie ein Sieger. Weißt du, Sieger reagieren anders. Naja, das ist jetzt so mal, aber morgen machen wir es anders. Sieger halten sich nicht an Verluste auf. Die können eine Schlacht verlieren, bei der nächsten Schlacht sind wir wieder dabei. Sterbe wie ein Sieger. Weißt du, die ersten Christen, die sind nicht jämmerlich und elend gestorben. Lies die Märtyrerakten. Gibt's eine ganze Menge davon. Da lernst du unheimlich viel. Die singen siegend. Sind siegend in den Tod gegangen. In der Arena. Löwe, komm, friss mich. Und dann haben sie Gott gelobt und gedankt für das Tierchen, das jetzt einen auffressen wird. Die haben nicht gekämpft. Und deshalb haben die Römer nicht verstanden, wie können Christen so dumm sein und in den Tod rennen und sich noch sehnen und Gott danken. Gott sei Dank für Christus und den Sieg. Und den Löwen ist Appetit vergangen. Wenn du voll Power bist, vergeht den Löwen und den Riesen Appetit. Die Auferstehung Jesu ist das Schlüsselereignis des Neuen Testaments, der ganzen Heilsgeschichte. Und Ostern soll dein Leben bestimmen. Willst du das? Bist du einverstanden? Auferstehung mit großer Kraft gaben sie Zeugnis. Jesus lebt. Ich bin ein Sieger. Versuch das nach Hause. Weißt du, das muss niemand vormachen. Zuerst musst du dir selber was vormachen. Solange du dir selbst nichts vormachst, kannst du den anderen überhaupt nichts vormachen. Das ist unglaubwürdig, das ist Theater. Aber wenn du selbst, wenn dir in Fleisch und Blut übergegangen ist, wenn du vorm Spiegel gestanden bist, ich habe von einem Musiker jetzt ein Zeugnis gelesen, von einem guten christlichen Musiker, der, keiner wollte ihn haben. Der hat zu schief gespielt, zu falsch gespielt und was sonst noch alles war. Dann hat er die Wand genommen und sagt, Wand, ich werde dir vorspielen. Und hat der Wand gespielt zuerst einmal. Du musst zuerst mal zur Wand sprechen, durch die Wand gehen. Und wenn du rüberkommst, dann bist du drüben. Und das ist ein Superstar geworden inzwischen. Aber zuerst mal kommt die Wand. Und zuerst mal mit dir selber klarkommen. Wenn du mit dir selber nicht klarkommst, kommst du mit niemand klar. Wenn du dich selbst nicht verstehst, verstehst du niemand. So, du musst dein eigenes Erlebnis haben, deine eigene Gottesbegegnung. Der Auferstandene muss dir erschienen haben. Nicht, dass ich dir erzähle, sag mal, mir ist erschienen. Und das könntest du auch haben. An meine Erscheinung werde ich dir verkaufen. Bezahlst mir was? Nein, ich kann kein Geschäft mit der Auferstehung machen. Macht der Herr Jesus selbst sein Geschäft. Es ist seine Sache. Lass uns aufstehen. Halleluja. Vater, ich danke dir, weil Jesus lebt. Lebe ich auch morgen. Können wir dieses Lied singen, weil Jesus lebt? Ich weiß, das haben wir nicht vorgesehen, aber wir tun es trotzdem. Wir sind fröhliche Leute, wir schmeißen alles mal um ein bisschen. Weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen und übermorgen und nächstes Jahr. Und ich weiß, gibt's Probleme. Schwester, Gott möge dein Mann segnen. Gott berührt deinen Mann gerade jetzt. Weil Jesus lebt, soll er auch leben. Hat irgendjemand anderes Problem noch, wo der Herr berühren möchte? Ja, in deine Familie muss der Herr Jesus einziehen. Und da soll der Lebendige sein und deinem Sohn erscheinen. Da braucht er keine katholische Kirche und keine evangelische Kirche. Da braucht kein Mann und keine Frau mehr. Da ist Herrlichkeit da. Halleluja. Weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Und Bruder, du wolltest nicht langes Leben, sondern ewiges Leben wolltest du haben. Das gibt ja auch der auferstandene Herr. Weißt du, langes Leben, ich habe mir schon ausgerechnet, stell dir mal vor, ich werde 100 Jahre alt. Da war ein Prophet, der hat mal geweissagt, ich wäre 120. Also, weißt du, wenn ich 120 werde, dann nachher so kommen, ist nichts. Aber ich will ewiges Leben haben. Amen. Das Leben des Auferstandenen. Halleluja. Weil Jesus lebt. Wir singen.